Nein, das Ding ist, was, Stefan hat so ein eigenes Qualitätssheet erstellt, wo er jede Folge nach der Veröffentlichung nochmal durchgeht und mir dann eine überbreitet, wenn ich wieder zu viel über Apple geredet habe.
Nein, das ist nicht wahr. Ich höre mir an, wie oft ich in einer Dreiviertelstunde Am sagen kann. Und für jedes Mal gibt's dann, weißt du, so wie bei Silas, bei Dan Brown, so eine auf den Rücken hinten.
Hast du so ein Bußgürtel um den Oberschenkel? Ja.
Gibt's sowas eigentlich, was so Spielzeug? Gibt's das auch mit Stromschlägen, dass wir das dir über die Leitung rübergeben könnten? Das wäre doch eigentlich noch viel lustiger.
Vielleicht solltet ihr da mal eine MyDeals-Anfrage stellen für Sexspielzeug über. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer.
Hatten wir das nicht irgendwann mal schon? Wir hatten doch mal so ein Thema von so einem Vibrator mit Bluetooth, der dann irgendwie nicht war.
Ja. Mhm. Ja, ja, ja.
Ich hab's gehört.
Der dann, ja, und wir mussten auch erklären, weil der hatte ja eine Kamera. Und Michael war eine Zeit lang ein bisschen verwirrt, welche Richtung diese Kamera zeigt. Weil ist ja dunkel dann, sozusagen. Also kann.
Ja. Stefan, würdest du bitte, wir haben die Folge
89.
Nein, 89, oder? Haben wir
88? Nein, 88. Ja. Es sei denn, wir haben eine aufgenommen, aber nicht veröffentlicht, was ja auch theoretisch möglich sein kann. Nee,
dann lass mich, wir haben tatsächlich 88. Okay, wir haben 88. Ja. Okay.
Nein, nicht ver- Hallo und herzlich willkommen zur Technikblase. Episode 88. Und wir haben unseren zweiten Gast in 88 Podcast-Folgen. Hat sich jetzt nochmal jemand getraut, mit uns einen Podcast mitzumachen. Hallo Martin Koper.
Hallo zusammen.
Ja, es ist übrigens nicht wahr, es war schon der dritte Gast. Wir hatten Marina, wir hatten, nein, es sind mehr Gäste, also Stefan, wir hatten Axel, ja, wir hatten ja. Marina und wir hatten den Fotografen, wie heißt er aus der Redaktion von der AZ?
Oh, das ist aber schon länger her.
Ja, jetzt, egal. Auf jeden Fall trotzdem. Herzlich willkommen, Martin.
Ja.
Martin ist ein lieber Ex-Kollege von mir und hat sich gedacht, er wagt sich mal in dieses Podcast-Terrain. Ich versuche ihn ja eigentlich schon seit über anderthalb Jahren dazu, dass er hier mal mitmacht oder dass er mit mir mal einen macht. Auch in der sauren Gurkenzeit, wo Stefan keine Lust gehabt hat, Podcasts zu machen.
Weil er die Fehler, die Martin Koper und sein Team im Allgäuer Zeitung.de reingebaut haben, finden musste, um sie dann weiterzugeben. Also so auch kenne ich Martin Koper. Martin ist unser Projektleiter oder war Projektleiter bei der News Factory bei uns.
Genau. Und jetzt, da wir eigentlich kaum mehr Überschneidungen haben geschäftlich, haben wir jetzt gedacht, nehmen wir ihn einfach mal mit rein.
So ist es.
Es sind Prime Deals, es sind Prime Days, die zwei. Heute ist der erste Tag, morgen ist der nächste. Habt ihr schon was gekauft? Martin, hast was gekauft?
Ich bin ja normalerweise immer ganz vorne mit dabei, wenn es um Shopping geht, aber das war heute tatsächlich so, dass ich im Bereich Amazon-Produkte gut eingedeckt bin, mehrfach. Und bei den anderen Sachen hatte ich tatsächlich heute nur eine Kaffeemaschine im Auge, die dann aber, als ich mittags zuschlagen wollte, schon verkauft war. Und ich bin wieder mal sehr enttäuscht, weil es Warehouse-Deals nur auf ausgewählte Produkte gibt. Und das war früher auch schon mal anders.
Das stimmt.
Wie ist es bei euch beiden, wenn so ein Prime Day ist oder Cyber Week oder was oder wie, habt ihr dann so einen Kaufdrang? Weil, also ich merke das bei mir selber schon so, boah, jetzt mega tolle Preise, vielleicht kauft man sich mal dann was man nicht unbedingt hätte brauchen können.
Ich habe mir zwei Kabel gekauft. Mir ist nämlich ein USB-C auf Lightning-Kabel, da ist mein Kleiner letztens draufgetreten im Auto und dann war das kaputt und dann wollte ich eins kaufen und dann war Prime Day, jetzt habe ich zwei gekauft, weil sie einfach die Hälfte gekostet haben von denen zur Sicherheit. Aber früher war ich da auch so, ich war da schon am Tag so zweimal eine halbe Stunde wirklich dran, irgendwie durchzuklicken und dann irgendwie auf Seite 622 hat man dann aufgehört und sich überlegt, was könnte man denn brauchen? Aber inzwischen ist es irgendwie so ein bisschen, ich habe ja bei camel.com irgendwie habe ich so eine Liste von Sachen, die ich so latent irgendwie mal mir überlegt zu kaufen. Ja. Und wenn dann halt irgendwas da zufällig im Angebot ist, dann überlege ich mir das schon, das zuzuschlagen, aber jetzt so aktiv durchscrollen durch die Angebote mache ich eigentlich auch nicht mehr.
Ich bin dann schon so ein Impulsiv. Also ich habe jetzt heute zum Beispiel ein Handy gekauft. Jetzt ohne um gestern gesagt zu haben, hey, Schatz, du brauchst ein neues Handy. Also es ist für meine Frau und ihr Handy ist wirklich alt. Also das ist, glaube ich, 4-5 Jahre alt inzwischen. Kamera nicht mehr. Ja. No. Kamera nicht mehr so dolle und jetzt mit Sarah und was fotografieren ist ja dann doch schön. Und da habe ich jetzt heute zufällig einen Deal entdeckt, den ich spannend fand, von einem Smartphone, das jetzt nicht absolute Oberklasse ist, das Samsung M51, das ist so ein Mittelklasse-Teil. Kennen die beiden Apple-Jünger nicht. Wir werden später auch natürlich noch mal ganz kurz über die Keynote sprechen. Aber ja, also dann kaufst du mal kurz so ein Handy, wo ich normalerweise dann schon länger drüber sinniere. Martin, wie ist das bei dir?
Ja, also früher, also eigentlich kaufe ich immer alles, was unsinnig ist, nur weil es günstig ist. Also das war ganz, ganz lang mein Credo. Mittlerweile hat sich das aber schon gewandelt. Also ich suche mir schon sehr im Detail sehr genau aus, was ich haben will und was ich brauche. Und ich kaufe eigentlich auch nur noch das, was ich auch wirklich, wirklich brauche. Also so richtige Impulskäufe sind eigentlich nicht mehr dabei. Aber ich meine, klar, wir sind alle erwachsene Männer. Wir wissen, ein Kabel kann man immer brauchen. Also das zählt quasi nicht. Aber es ist schon so, dass ich jetzt nicht mehr im Wahn bin und vor allem muss ich auch sagen, meistens sind die Produkte, die mich interessieren, die gibt's dann eher nicht im Angebot. Klar, wenn ich jetzt mal sage, ich brauche jetzt einen neuen Paperwhite oder so, dann muss man ja mittlerweile auch sagen, ist man ja dumm, wenn man jetzt nicht das noch abwartet, ja, und sagt, weil Prime Day ist immer günstiger.
Und also Stefan, du musst wissen, dass Martin, also der hat da wirklich exzessive Listen. Der hat da so, ich möchte ja sagen, so Avantgarde-Schnäppchenjäger. Der hat so, also wir haben ja, wie wir zusammengearbeitet haben, hat er ja mal eine Zeit lang so von seiner Urlaubsplanung erzählt, allein schon. Und diese Urlaubsplanung, die ist echt von hinten bis vorne genau durchkalkuliert und genau überlegt, wann, wo, was echt hingeht. Und das war schon beeindruckend. Also da könnte man eigentlich fast, ich glaube, wenn das mit dieser Projektleitung und diesem Programmieren irgendwann mal nicht mehr so der Fall ist, dann könntest du auch ins Urlaubsgeschäft einsteigen und den perfekten Urlaub planen für Leute.
Gut, ich würde jetzt ein Jahr warten damit übrigens.
Ja, aber es ist, also das ist eigentlich ganz lustig. Ich habe vor vielen hundert Jahren mal ein halbes Jahr Praktikum gemacht in einem Reisebüro und tatsächlich ist das was, wo mir schon unglaublich liegt. Geil. Also
hast du dann noch so einen Zugang zu diesen komischen DOS-Terminal-Systemen, wo man die Flüge buchen kann?
Oh. Amadeus, oder?
Ja, ja.
Amadeus hieß das, genau. Und das Tollste war so Expediententarife, wo man dann quasi selber, also für wirklich günstig Geld in Urlaub fahren konnte. Ja, das wäre schon toll, wenn man an solche Tarife rankäme. Ja, aber Stefan, du hast völlig recht. Meine größte Passion, das Reisen, fällt dieses Jahr eher ins Wasser. Jetzt muss man natürlich Ersatzbefriedigung suchen. Wir sind ja zwei Urlaube schon ausgefallen. Jetzt muss man sich halt überlegen, was man noch alles kaufen kann, weil man muss sich ja zu Hause dann auch ein bisschen schön machen. Und deswegen haben wir ja, wir hatten das Thema ja schon mal, jetzt einen smarten Kühlschrank, einen smarten Herd und alle Haushaltsgeräte jetzt smartifiziert. Das war quasi meine Beschäftigung während der Corona-Zeit.
Ich hätte ja beinahe.
Das heißt, du könntest jetzt auch über deinen Kühlschrank mit uns hier podcasten oder
smart
ist der?
Leider, also es gab mal ganz toll was mit Camera in the Fridge hieß das. Das gibt's leider nicht mehr so. Das fand ich eigentlich total cool. Der hat halt jedes Mal, wenn du die Kühlschranktür zumachst, hat er halt vorher nochmal ein Foto gemacht, dass du halt auf deinem Smartphone nachgucken konntest, was alles drin ist, von mehreren Kameraperspektiven. Also eigentlich ganz cool. Und ja, mein Kühlschrank ist eigentlich nur total dumm. Der kann nur sagen, ey, bei mir läuft's Wasser raus und ich habe jetzt 0 Grad statt minus 23 oder so. Also
das mit dieser Camera in the Fridge möchte ich allein schon deshalb nicht, weil ich dann auf meinem Smartphone sehen würde, wie häufig ich die Türe des Kühlschranks öffne, reingucke, merke, ja, eigentlich ist da gar nichts drin, was ich haben will, wieder schließe und in 5 Minuten wiederkomme. Und das gezählt möchte ich nicht haben.
Du meinst diese Langweiligkeits-Kühlschrank-Öffner?
Ganz nein, klar. Aber der hat doch keine Historie. Der zeigt immer nur
das, was du denkst. Also bei Samsung glaube ich, dass die das sogar direkt nach Seoul irgendwie schicken. Ich war ja kurz davor, beziehungsweise ich wäre beinahe in die Verlegenheit gekommen, uns eine neue Waschmaschine zu kaufen, weil irgendwie vor 3 Tagen meine Frau, naja, stimmt gar nicht, war letzte Woche Mittwoch, also schon ein bisschen länger, hat meine Frau plötzlich mir eine SMS geschickt, dass die Spülmaschinentür nicht, eine iMessage, dass die Spülmaschinentür nicht mehr aufgeht. Die Waschmaschinentür nicht mehr aufgeht und ich war schon entsetzt, weil die ist jetzt gerade mal 18 Jahre alt, die Waschmaschine. Dummerweise, oder beziehungsweise Gott sei Dank, hat Siemens so eine gute Ersatzteilversorgung, beziehungsweise so ein wenig variables Spektrum an Waschmaschinentüren, dass es genau für diese Maschine für den unglaublichen Preis von 12 Euro noch den Riegel und den Griff für die Waschmaschine gab.
Hey, das ist aber cool.
Hätte
ich jetzt nicht gedacht.
Ich war ja schon auf Amazon und habe so ein paar so Listen zusammengestellt, was ich gern für eine gehabt hätte. Und ich hätte ja gern eine so mit diesem iDOS. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber wo man einfach oben so 2 Liter Waschmittel und Weichspüler reinkippt und die dann selber dosiert, wie viel sie braucht, anhand der Verschmutzung und Füllmenge in der Waschmaschine. Das hätte mir schon gefallen, aber.
Ist das dann so wie bei den Druckern? Kaufe eine Waschmaschine und schließe einen Waschmaschinenvertrag über 24 Monate ab?
Nein, das ist
teurer
bei Miele
als Gold,
so.
Nicht
bei, so. Bei Miele gibt es ja dieses Twin-DOS, heißt es da kann man unten so, sieht tatsächlich aus wie überdimensionierte Druckerkartuschen. Da gibt es dann in unterschiedlichen Waschmittelgeschmäckern und so weiter und schiebt man dann unten in die Waschmaschine rein und dann holt er sich da automatisch das Zeug. Aber bei Siemens ist es einfach bloß halt so ein Dosierventil. Musst halt flüssig Waschmittel verwenden, dann geht es und dann. Ich habe noch keine Erfahrung damit. Ich kenne auch niemanden, der es hat, aber insgesamt hört sich das ganz, ganz cool an eigentlich.
Aber lass noch mal zurück zum Prime Deal. Ihr habt beide erzählt, dass ihr jetzt auch so ein bisschen, oder Martin auch ein bisschen mehr, so in Richtung Schnäppchenjäger geht. Also Martin, du bist da, tust dich da gütlich mit langen Listen, mit Infos, mit Preiskurven oder bei Idealo hast du ganz kurz erzählt. Ist das schon was dir auch Spaß macht dann?
Also es ist ja so, Ich entscheide mich nicht sehr schnell für größere Anschaffungen. Also das muss schon genau geplant sein, ob das dann alle Features hat, die man unbedingt braucht oder meint, dass man die unbedingt braucht. Also da bin ich schon sehr, also wenn es jetzt nicht wäre, die Waschmaschine ist kaputt, ich brauche eine, oder jetzt beim Kühlschrank wäre es jetzt blöd, wenn ich sage, müssen wir jetzt mal 4 Wochen warten, bis ich mich für einen entschieden habe. Aha. Aber es ist schon so, dass ich mir da sehr viel Zeit nehme, um mir die richtigen Sachen auszusuchen, weil ich auch dann das Gefühl haben muss, dass erstens der Kauf quasi von mir genehmigt wird, von mir selbst. Und das kann ich eben nur machen, wenn 2 Dinge zutreffen. Erstens, die Qualität muss stimmen und zweitens, der Preis muss stimmen.
Ich habe da von der anderen Richtung gerade. Ich bin jetzt in einer Firma, die so Sachen verkauft und wir sind natürlich auch auf Amazon und ich habe jetzt da von der anderen Seite ein bisschen Einblick. Und leck mich am Arsch, wie scheiße ist dieses Vendor Central von Amazon. Also,
das habe ich jetzt ein paar Mal schon gehört übrigens.
Ich muss ja sagen, jeder, der sich schon mal mit einem App Store von Apple rumgeschlagen hat oder versucht hat, auf Android hier Google Play was hochzuladen, Leute, ihr seid im Himmel. Bei Amazon ist es so, dass du tatsächlich, da gibt's Excel-Listen, vielleicht ist das jetzt ein NDA? Nein, egal. Da gibt's Excel-Listen mit Makros, mit denen du dann deine Produktupdates machst. Und wenn du dann halt irgendwie mal eine Sekunde kein so schnelles Internet hast, dass dieses Makro sich irgendwie die Daten runterlädt, dann kannst du dir deinen kompletten Katalog zerhauen und dann musst halt nochmal von vorne anfangen. Und das ist echt übel. Also das ist echt, aber das nur am Rande. Also alle, die da draußen jetzt hören und das kennen, werden mir jetzt wahrscheinlich zustimmen und sagen, hier hoffentlich ist dieser Prime Day oder diese Prime Deals bald wieder vorbei, weil die natürlich dann auch von dir so Anmeldungen von Produkten für die Prime Deals wollen und das ist alles nicht so witzig.
Aber ich finde, also wie geht's euch da? Ich habe das Gefühl, dass die Webseite von Amazon vor allem am Prime Day immer noch schlimmer wird. Also du findest jetzt du hast es vorhin auch gesagt, auf Seite 260 findest du irgendwann mal irgendwas. Also mich stört es schon erstens, es gibt keine vernünftige Tablet-Variante, sondern Tablet ist quasi die mobile Seite in groß aufgezoomt, total blöd. Und dann kann man jetzt zum Beispiel nicht mal bei den Warehouse-Deals, in denen die auf dieser Liste stehen, überhaupt suchen. Sondern man muss einfach wirklich da durchscrollen. Das ist einfach total affig.
Also das wollen die halt. Also da ist ja Amazon, glaube ich, so gut oder so stark dabei wie kaum ein anderer Online-Händler, dass er dich versuchen eben mit jedem erdenklichen Trick dazu bewegen, nicht nur das zu kaufen, was du dir eh schon lange gewünscht hast, sondern eigentlich, dass du noch nebenher was mitkaufst. Und ich glaube, dass viele Leute sich da A gar nicht bewusst sind, dass sie massiv manipuliert werden, wenn etwas bestimmt aussieht oder wenn etwas bestimmt nicht funktioniert, was man sich eigentlich erdenken könnte, dass man das machen kann. Hm. Und zum anderen, dass du halt durchgejagt wirst und eben mit der Nase auf jedes Angebot gestoßen wird, das du vielleicht haben wollen würdest oder sehen wollen willst.
Also was mich jetzt gerade ein bisschen irritiert, ich habe das jetzt gerade nochmal nachgeschaut, wenn man auf die Amazon geht und dann auf Prime Day Angebote, dann ist ja erstmal oben so diese gesponserte Angebote und dann kommt bei mir jetzt so diese Elendsliste und das sind bei mir jetzt Kategorien angehakt und abgehakt. War das bei dir auch so?
Seltsam. Ja, du hast so deine Kategorien, glaube ich, ne?
Heißt das? Ja, aber ich habe das nie ausgewählt. Naja.
Wir sind alle abgehakt.
Stichwort Quality Land.
Oh, habt ihr gehört? Gestern ist der zweite Teil rausgekommen.
Was? Von Quality
Land? Quality Land 2? Kiki Story, Kiki Story gestern rausgekommen.
Das ist ja, das muss ja sofort live hier in dem Podcast
direkt
gekauft werden.
Im Prime Day.
Aber
oh,
nicht.
Oh ja, es gibt ja übrigens Audible 6 Monate für 2,95. Das fand ich ganz spannend eigentlich.
Aber nicht für Bestehende, oder?
Nein, natürlich nicht.
Natürlich nicht.
Warum sollte man Leuten, die man eh schon das Geld aus der Tasche zieht, weniger Geld aus der Tasche ziehen?
Okay, Quality Land im Warenkorb und gekauft. Also alle, die da draußen jetzt diesen Podcast hören, kauft Quality Land. Das ist einfach ein grandioses Buch. Und dann kauft euch gleich Quality Land noch dazu. Marc-Uwe Kling ist auch ein echt cooler Typ und der verdient es. Wir haben ja das Neinhorn von ihm, das ist so ein Kinderbuch, das ist auch sehr witzig. Okay, ich habe das jetzt gekauft, sehr gut. Ungehört, ohne Rezession zu lesen, einfach mal gekauft.
Ja, das kann man aber da schon machen.
Ja, was wir aber auch kaufen wollen oder was wir kaufen müssen, nachdem Stefan das jetzt schon vorgelegt hat, wir brauchen neue iPhones, nicht wahr, Martin?
Ja. Ja. Also es ist ja so, wenn Stefan schon ein neues Handy quasi kauft, ohne dass er sich drüber informiert, dann müssen wir als überinformierte Apple-Junge natürlich sofort zuschlagen. Am 16. Oktober, glaube ich.
Genau, Freitag.
Freitag.
Um 14 Uhr.
Ja, was fällt uns ein?
Ich find's cool. Also ich habe ja bis jetzt das 10S, das ist jetzt auch schon 2 Jahre alt und ich kriege jetzt von meinem neuen Arbeitgeber auch ein Handy. Ich habe ihn ja Gott sei Dank noch davon abhalten können, zu meinem Vertragsbeginn mir ein Handy zu kaufen, weil da hätte ich ja jetzt ein altes 2 Jahre lang. Und ich habe gesagt, das machen wir dann, wenn es soweit ist, wenn ich Bescheid gebe. Und das habe ich jetzt gestern mit ihm abgeklärt und ich kann mir eins bestellen und ich glaube, ich werde mir ein Apple iPhone 12 Pro bestellen. Also vielleicht so ein bisschen auszuholen. Heute war Apple Event, Special Event. Es hat angefangen mit dem, wie heißt der?
HomePod,
danke, HomePod Mini, quasi eine kleine Variante von dem HomePod, ist im Prinzip halt der Siri-Lautsprecher von Apple. Sowas ähnliches wie halt die ganzen Echo-Geschichten, bloß mit Siri drin, in klein und dann.
Können die eigentlich klanglich was? Wenn man da jetzt nochmal, wenn ich da jetzt schon mal einhaken darf, also so ein kleines Büröchen damit beschallen, also mit Hintergrundgeräusch, ist das okay oder?
Ich glaube, das kommt immer auf die Ansprüche drauf an. Also alle Echos, die ich bisher gehört habe, wären nicht dazu in der Lage, also für meine Ohren nicht dazu in der Lage. Ja. Der HomePod, der große HomePod ist schon ganz ordentlich. Also das ist ein ordentlich klingendes, sagen wir mal, vielleicht so auf einem Niveau von einem, ja, vielleicht schon fast von dem Play 5, also würde ich jetzt mal sagen, so klanglich, vielleicht so zwischen 3 und 5
bisschen
irgendwo
drunter, ja, genau. Ja.
Und die Magie, wie man immer so schön sagt, bei Apple macht natürlich diese smarte Technologie, die da einsetzen, dass die sich automatisch miteinander koppeln. Und wenn man sein iPhone in die Nähe bewegt, dann fängt das Ding zum Leuchten an und sagt, ich will auch abspielen und so. Also das ist eigentlich schon, also das ist, die machen schon da ganz gute Produkte. Ob sich's jetzt klanglich, wie sich das jetzt anhören wird, das wird man jetzt mal sehen. Aber natürlich haben sie eine ultra coole hier so ein Grafik gemacht, wie das dann auseinander ist und wie dann die Passivmembranen gegeneinander laufen und dass das 280 Mal pro Sekunde geprüft wird und es wird schon geprüft, bevor die Musik überhaupt losläuft und so. Also das haben die alles ganz, ganz toll erzählt. Wird man halt mal gucken müssen. Also beim Gerät, das in den USA $99 kostet, da würde ich jetzt mal vielleicht den normalen Echo als Gegenspieler nehmen. Und der ist ja eigentlich auch schon mau. Also
wird sich zeigen. Also deutscher Preis ist 96,50 Euro, erstaunlicherweise. Ich hätte ehrlich gesagt mit eher 129 oder 149 sogar gerechnet, weil die ja gerne mal drüber übers Ziel rausschießen bei der Umrechnung. Und wenn ich es richtig sehe, dürfte ungefähr tatsächlich von der Größe her ein bisschen über dem neuen Echo Dot, der ist ja jetzt auch so rund, gell?
Vielleicht. Ja, der hat jetzt Panda-Motive.
Ja, das war ziemlich cool. Aber genau, der alte HomePod war bei 2,79 oder sowas.
Das ist dann aber für was? Also da warte ich dann schon einen Lautsprecher auch dafür.
3,29 war da. Also 3,2070 jetzt mit reduzierter Mehrwertsteuer. Also da ist schon, das ist schon ein ordentliches Ding. Und der ist auch groß. Also der ist ungefähr so groß wie ein Kopf. Also schon. Naja, nicht ganz.
Kommt jetzt auf den Kopf
an. Und wie ein kleiner Kopf.
Und das ist dein erster Maßstab von Größe, wie etwas also, gegenüber Stefan, eines Kopfes ausschaut.
Stefan, wir unter uns, ich würde dir sagen, es ist so groß wie ein 5-Liter Fass Bier.
Ja. Genau. Also ja. Also nicht, also der Original HomePod oder der ältere HomePod, der klingt echt auch wirklich gut. Also der war wirklich in der Klasse von dem Play 3, der ja auch Liste, glaube ich, auch um die 300 Euro, eher 320 mal kostet hat, wie er neu rauskam. Also der kann auf jeden Fall mithalten mit dem Ding. Er ist ein bisschen basslastiger als die Sonos-Geschichten. Er behauptet auch von sich, also fand jetzt ich, weil es mein Eindruck, ich habe ihn hier mal ausprobiert, Ich fand das Einmessen, der hat auch so eine automatische Raum-Fuzzy-Einmessgeschichte gehabt, fand ich jetzt nicht so überzeugend. Also ich fand dann insgesamt Sonos mit dem Weg über diese TruePlay-Einmessung, wo du mit dem iPhone wie so ein Depp durch den Raum läufst und quasi den Klang vom Raum aufnimmst. Das war zwar, wie gesagt, albern, aber das war vom Ende Ergebnis aus meiner Erfahrung jetzt oder nach meinem Geschmack dann überzeugender, aber ist auf jeden Fall ein guter Lautsprecher. Also es ist jetzt nichts, was, wo man sagt, hey, der klingt wie Grütze, sondern der klingt echt gut. Ja, ja. Ich glaube, der Preis ist auch einigermaßen angemessen, wenn man es jetzt im Vergleich zu anderen Geschichten sieht. Und jetzt der HomePod Mini mit unter 100 Euro ist halt auch nochmal ein Ding. Ich glaube, was kostet der normale Echo, kostet jetzt auch normal auch so 80 oder sowas, oder? Kann das sein?
Wenn es nicht gerade Prime Day ist.
Ja, ja, genau.
Also ich glaube jetzt momentan sind gerade alle extrem runtergesetzt. Gibt es überhaupt noch normale Echos? Ja,
ich meine natürlich.
Der normale Echo kostet 97,47 Euro, ja, genau. Gerade reduziert auf 63. Und dann gibt es ja noch dieses Echo Studio. Der kostet normalerweise 195. Der ist jetzt momentan auf 145,46.
Ja. Okay. Ja, okay.
Und da muss ich jetzt nochmal dran denken. Da muss ich mir jetzt nochmal ganz kurz aufregen. Dass ich das darf ich jetzt morgen nicht vergessen, aber sehr gut, dass ich jetzt Urlaub habe. Ich muss morgen meinen neuen Fire TV Stick 4K zurückschicken und jetzt dann für den Prime Deal Preis bestellen, weil ich habe den natürlich irgendwie vor 2 Wochen gekauft. Es gibt ja nicht sowas wie Ausgleich bei Amazon, sondern die sagen dann schon, nee, also wenn sie den günstigeren Preis haben wollen, dann schicken sie uns bitte das alte Gerät zurück und wir schicken ein neues Gerät. Und du sagst halt, ja, dann CO2-Bilanz am Arsch.
Aber früher gab es das mal, das ist schon lange her, aber da hatten...
Das ist lange her, ja.
Ja. Früher.
Und ich finde, ich weiß nicht, wie es dir immer geht, ich habe dann immer, also da gab es ja vor 2-3 Jahren mal so dieses, wer zu viel zurückschickt, dem wird das Konto gesperrt. Das ist schon was, wo ich tatsächlich darüber nachdenke, zum einen aufgrund der CO2-Bilanz, also wenn ich was bestelle, behalte ich es eigentlich auch fast immer. Und auf der anderen Seite denke ich mir auch, wenn man jetzt da so viel zurückschickt, irgendwann werden die böse mit einem.
Ja, aber es kommt halt immer darauf an, wie viel Umsatz du generierst, glaube ich. Also,
von Michi habe ich mal gehört, der hat doch mal damit geprahlt, dass er in einem Jahr 280 Bestellungen hatte oder so.
Das war früher.
Das war vorletztes Jahr, es sind jetzt 305.
Nein. Also dieses Jahr war es echt, oder dieses Jahr war es bis jetzt echt zurückhaltend, weil zum einen hatte ich ein Budgetproblem, nachdem ich letztes Jahr eine Heizung gekauft habe. Und zum anderen, ich weiß auch nicht. Ich sammle echt inzwischen auch mehr. Das heißt, ich habe viel im Warenkorb und bestell dann halt, wenn halt so unwichtige Sachen drin ist, dass das zusammengepackt wird. Was wollte ich jetzt raus? Genau, früher, TM, weil wir gerade bei früher waren, war es auch so, ich habe in 2 oder 3 Jahren, da bin ich jetzt nicht mehr sicher, auch Prime kostenlos bekommen, weil ich so viel bestellt habe. Also da hat mir wirklich Amazon geschickt so eine Mail, hey, sie haben letztes Jahr mehr wie 200 Bestellungen und deswegen ist dieses Jahr Prime für sie kostenlos oder sowas. Also das war
bei mir jedes Jahr kostenlos mit der Amazon-Kreditkarte. Zahle ja nie irgendwas, weil das ist ja so viele Punkte und alles
Mögliche. Ja, das stimmt. Ja. Naja, aber
bei uns gibt es jetzt bei diesem Prime, also diesen Liefertag, das finde ich ja ganz gut, dass man sagt, man fasst das zusammen. Alles, was man in einer Woche bestellt, kommt am Dienstag. Und dann kannst du eine Woche lang sammeln und dann musst du nur 52 Lieferungen pro Jahr haben.
Aber kannst du das auswählen, an welchem Tag das ist? Okay, das heißt, du kannst dir einfach bei Amazon
den Tag auswählen.
Und kannst du da auch abweichen,
sagen, ich will immer Dienstag.
Wenn du jetzt sagst, du brauchst das aber dringend, weil dein Kühlschrank kaputt gegangen ist? Okay. Das ist ja ganz cool.
Bei uns ja, also in der Region, wo ich wohne, natürlich auch mit Same Day Delivery.
Ach, geh doch weg.
Das haben wir in Allgäu. Nein,
wir haben eine Same Cow Delivery.
Ja, Michael, ich hab dich unterbrochen bei den Apple-Produkten.
Genau. Also HomePod war quasi so zum Aufwärmen. Es war natürlich, die Show war wieder geskriptet von hinten bis vorne. Ich weiß gar nicht, wo waren Tim Cook, war in diesem unsäglichen Raum, wo vorher noch jemand, glaube ich, mit dem Mikrofasertüchchen den Boden geleckt hat und abgewischt hat. Das hat ausgeschaut, als ob er auf einem riesigen Spiegel steht. Ich glaube, das war der Eingang zum Steve Jobs Theater, wo sonst immer die Veranstaltungen waren. Dann, wie gesagt, kam erstmal der HomePod und dann kam natürlich gleich das iPhone. Und dieses Jahr gibt's vier neue Geräte. Das iPhone 12 gibt's als, oder zwei Serien mit je zwei Geräten, also das iPhone 12 gibt's in der alten Größe, in den 6,1 Zoll, wo jetzt auch das iPhone 11 und früher das XR war. Es gibt dazu jetzt dann ein kleineres mit 5,4 Zoll. Das dürfte doch ungefähr so groß die Größe sein von einem iPhone 6, 7, 8, oder? Plus eben mit Full-Size-Display, mit Edge-to-Edge-Display, wenn ich mir das richtig überlegt habe von der Größe her.
Das könnte hinkommen, oder?
Und dann gibt's die Pro-Reihe, das fängt diesmal auch bei 6,1 Zoll an, also wieder ein bisschen größer wie das alte XS 11 Pro und X. Und ein 12 Pro Max in 6,7 Zoll.
Wenn ich da kurz einhaken darf, das ist zwar größer vom Display, aber ein iPhone 12 hat ungefähr die Größe eines iPhone XS, weil nämlich die Rahmen kleiner geworden sind.
Genau.
Und das macht schon ganz schön was aus. Also ich habe das ja, das XR, das war ja so das Brot und Butter iPhone, das ja dann nachgelegt haben, als das XS rauskam. Und wenn man die beiden nebeneinander legt, das ist schon ein signifikanter Unterschied, Größenunterschied. Und dass sie es jetzt eben geschafft haben, mit der gleichen Displaygröße die kompaktere Größe des XS zu erreichen, finde ich schon sehr gut.
Mhm. Vom Design.
6,7, Entschuldigung, hast du gerade gesagt? Oder 6,7? Nee, aber 6,7 gibt's auch eins, oder?
Das Max.
Ja, das ist dann aber schon, also damit kannst du dich ja auch gegen Angreifer wehren.
Das ist halt so groß, ich meine, das ist ja jetzt so wie das früher, das 8 Plus im Prinzip. Oder das 6, 7, 8 schon. Plus. Das ist schon groß. Ich meine, wenn man denkt, dass es ein iPad Mini mit 7 Zoll Display gibt, dann ist das nicht mehr weit davon entfernt. Aber es hat auch halt, ich muss gerade schauen, die Größen, stehen die hier irgendwo, die Außengrößen? Also es sieht schon beeindruckend aus. Es ist vom Design her, ist es wieder stärker an diese Vierer- und Fünfer iPhones angelehnt. Also keine runden Kanten mehr, sondern wirklich eckiges Design. Also gerade Kanten und keine Wölbung an den Kanten mehr. Und dadurch können sie halt auch wesentlich weniger Rahmen oder brauchen sie wesentlich weniger Rahmen drumherum und das sieht schon ziemlich cool aus. Mir gefallen ja diese Dreifachkameras immer noch nicht, also irgendwie sehen die immer noch ein bisschen seltsam aus, aber ja, müssen wir halt jetzt damit leben. Und sie haben es halt auch jetzt geschafft, also die Technik in den Reihen ist die gleiche weitgehend, also auch die Displays. Früher war ja die Brot und Butter Serie, wie Martin vorher gesagt hat, hatten ja ein normales Pixel Display oder ein normales TFT Display und die Pro Reihe hatte ein OLED. Das ist jetzt auch im normalen 12er drin. Und insgesamt auch das Gehäuse ist sehr sehr ähnlich. Also das 12er mit 6,1 Zoll und das 12 Pro mit 6,1 Zoll sind im Prinzip identisch. Es sind natürlich andere Materialien. Das eine ist Chirurgenstahl und das andere ist Aluminium aus der Raumfahrt. Also kann man sich dann auch auswählen. Aber das Gehäuse hat dieselbe Größe und der Hügel hinten von der Kamera ist auch gleich groß. Das heißt, die teilen sich auch die gleiche Hülle, die gleiche Hüllenserie.
Also mein Geschmack ist es ja nicht. Ich habe es anguckt und habe sofort gesehen, okay, iPhone 4S kommt zurück, weil das sieht meiner Meinung nach genauso aus. Also der mit dem Rahmen, die haben auch diese gleichen Kerben drin, wo dann die Antenne rauskommt. Das sieht für mich alles sehr, sehr gleich aus. Und insgesamt macht das Line-Up aber für mich absolut Sinn. Also wir sind jetzt in einem Bereich, wo wir uns zumindest mal den Apple Watches annähern. Also wir haben die Edelstahl-Serie und die Alu-Serie. Ich finde, das ist schon jetzt ein nachvollziehbares Line-Up. Also ich hätte mir sogar vorstellen können, dass man noch ein iPhone 12 Max macht. Das hätte ich mir vorstellen können, weil das ja doch, also vor allem in Zeiten von iPhone 8 und so weiter, war das ja doch sehr beliebt, das Max. Michi, du hattest ja auch.
Das Plus, ja.
Das Plus, genau.
Ja, ja. Ja.
Und deswegen hätte ich mir vorstellen können, dass man das vielleicht sogar noch dazwischen schiebt. Aber für mich macht das Line-Up insgesamt Sinn. Ich finde es auch gut, dass man eben nicht sagt, das hat jetzt einen schlechteren Prozessor, das hat jetzt irgendwie weniger Speicher oder irgendwas, sondern das ist einfach für mich nachvollziehbar. Und es sind auch die Preise dazwischen, ja, also kann ich mal sagen, 200 Euro genau, Unterschied genau. Für das Pro zu dem normalen 12. Ja, man bekommt eigentlich, also für normale Menschen nichts mehr.
Ja, außer Kamera.
Gut, aber das muss jetzt, ich sage jetzt auch mal, für normale Menschen, also die halt ab und zu mal ein Foto machen, du kannst halt trotzdem Porträt und so weiter, das funktioniert alles. Ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden, ob er das den Aufpreis nimmt. Aber insgesamt, vor allem, wir wissen ja bei Apple auch mit Preisstabilität und Wiederverkaufswert, da macht es halt nach 2 Jahren nicht mehr die 200 Euro mehr aus, sondern vielleicht nur noch 80 oder 100 Euro.
Ich muss ja sagen, gerade wo es Michael nochmal angesprochen hat, ich habe bislang noch kein Android-Smartphone, das ich gerne hätte, was die Specs angeht, gefunden, das so geile Fotos macht wie das iPhone, leider.
Im Ernst? Also ich hatte immer so den Eindruck, dass jetzt vor allem die Google Pixel da schon noch ein bisschen die Nase vorne hatten.
Ja, das also Pixel ich 3 wäre dann tatsächlich auch, nein, Entschuldigung, du hast recht, das habe ich mir nur noch nicht, weil jetzt hatte ich ja bald schon wieder ein neues Handy oder schon ein neues Handy gehabt, vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr. Stimmt.
Ja. Also ich habe da mal da haben sie so einen Apple-Fanboy genommen und haben quasi das Pixel 3 mit dem anderen und haben blind getestet in verschiedensten Situationen. Und ich glaube, es ging so ein Drittel, zwei Drittel für das Pixel aus.
Nee.
Also die machen schon echt richtig gute Fotos. Und vor allem im Nachtmodus sind die auch noch mal stärker. Also wenn das wichtig wäre,
also,
würde ich vielleicht ein anderes nehmen.
Ich möchte mal auf die Kamera zurück. Also ich glaube halt schon, dass es für viele ein Argument ist, weil für viele ist tatsächlich das Smartphone die einzige Kamera, die sie noch benutzen, um nicht zu sagen, die einzige Kamera, die sie überhaupt haben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das schon ein ausschlaggebendes Argument ist, zum sagen, ich habe jetzt ein optisches Teleobjektiv, gut, ich meine Tele in Anführungszeichen, weil es sind halt einfach bloß ein leichtes Tele in dem Pro drin. Und ich bin echt mal gespannt, wenn diese LiDAR-Scanner, wenn man da die ersten Tests oder die ersten Fotos davon sieht, ob die, weil da behaupten sie ja, dass es auch nochmal für den Nachtmodus zum Tragen kommt, ob das nochmal so einen Qualitätsschub gibt.
Also bin jetzt kein Fotoexperte, überhaupt nicht. Zähle mich als normalen Familienmenschen, der seine Fotos macht und im Urlaub seine Fotos macht und so. Und ich habe ein iPad Pro mit LiDAR-Sensor und kann dir sagen, ich habe keinen Unterschied feststellen können. Also es für mich als normalen Anwender, ich bin mir sicher, da gibt's ganz viele, die auch mit RAW irgendwas was anfangen können und so, gibt's mit Sicherheit ganz viele Leute, die da was machen können, aber ich denke, für die normalen Anwender, und da zähle ich mich dazu, die wissen nicht mal, dass man auch bei der Kamera rauszoomen kann, dass es einen Weitwinkel gibt.
Okay, das stimmt. Ja, ich bin gespannt, also vor allem auch mit dem, Sie haben angekündigt, dass das Pro Adobe RAW kann, was auch immer das heißt, weil Adobe RAW gibt's an sich eigentlich nicht. Also das ist normalerweise das DNG, also dieses Digital Negative weiß nicht, was G heißt, wo Adobe vor ein paar Jahren schon angefangen hat zu propagieren. Und die iPhones selber können eigentlich seit dem 7 Plus, glaube ich, können RAWs. Apple verschweigt es bloß immer und bietet es nicht als Option an. Also wenn du Lightroom auf dem iPhone hast oder irgendein anderes etwas fortgeschrittenes Kameraprogramm, dann kannst du damit wirklich RAWs machen, wo dann auch wirklich nochmal ein bisschen mehr Qualität rausholen kannst, gerade so bei Schatten aufhellen und Lichter runterziehen oder sowas, wenn bisher Teile überbelichtet sind und sowas. Also das merkt man schon. Ich bin echt mal gespannt, wie das vom iPhone ist. Aber weil du vorher gesagt hast, dich hat es ans 4S erinnert, an das unsägliche, nein, eigentlich war das 4er ja das Schlimme, das iPhone 4, wo dann Steve Jobs auf dieser unsäglichen Antenna-Gate-Veranstaltung auf die Bühne gestellt ist, total angepisst, und du hast ihm echt angemerkt, am liebsten würde er den Leuten einfach dieses iPhone um die Ohren schlagen, die sich darüber beschweren, dass man, wenn man die Antenne kurz schließt, also zur Erklärung, die hatten auch diesen dünnen Rahmen beim iPhone 4, und da waren im Rahmen war die Antenne, und wenn du mit dem Daumen die Antenne irgendwie überbrückt hast mit einem anderen Gehäuseteil, also in der normalen Handhaltung, dann ist der Empfang so zusammengebrochen. Und dann hat Steve Jobs sich ja wirklich, also die Veranstaltung muss man echt mal nochmal anschauen. Da war wirklich, du hast gespürt, in jeder Pore seines Herzens würde er jetzt echt am liebsten hinschmeißen und sagen, wenn euch dieser Scheiß nicht passt, dann gebt ihn halt zurück. Ich glaube, das hat er sogar so mehr oder weniger wörtlich gesagt. Und dann haben sie ja diese Bumper verteilt kostenlos. Das heißt, du konntest dir von Apple so Kunststoffhüllen bestellen, kostenlos, die du dann um das iPhone rumgetan hast, dass eben du mit dem Daumen nicht mehr diesen Kurzschluss auswählen kannst. Also an das musste ich sofort denken, als ich das erste Mal dieses Handy wieder gesehen habe. Also ich bin mal gespannt, was dann auf uns zukommt für Gates, die jetzt mit diesem iPhone 12 kommen.
Und eins würde ich noch ergänzen, so eine Frage an euch beide. Das kann jetzt hier den neuen Internetstandard. Leider habe ich aufgrund der so oft hat er es gesagt, der Hans und der andere.
Der Hans war geil.
Der Hans war geil. Also, wie findet man das jetzt?
Also, Hans ist der CEO von Verizon und hat einen.
Danke für die Erklärung.
Und hat einen Monolog von über 5G gehalten. Und wie cool das auch ist und wie schnell das ist. Und in jeder einzelnen Präsentation von jedem einzelnen Gerät kam irgendwie 5G vor. Und also ich finde es insofern cool, weil ich gerade auf meiner feinen Telekom-Karte nachgeschaut habe und gesehen habe, dass ich sowohl im Geschäft als auch hier, wo ich wohne, 5G-Empfang anscheinend habe.
Bei dir, wo du wohnst?
Wo ich wohne, ja. Zwischen den Kühen steht so ein Elch mit so einem 5G-Masten am Kopf wahrscheinlich, und der strahlt wohl in dahin, wo ich wohne, hoffe ich mal. Also steht mal so auf dieser Karte.
Also ich wäre ja schon froh, wenn ich durchgängig auf der B2 4G hätte.
Ja. Ja, das ist aber so, bei allem. Ja? Bei allem Positiven, also finde es auch, sind spannende Geräte, ist eine gute Evolution. Finde ich, muss man schon auch nochmal das ansprechen, wie wahnsinnig gut Apple es verkauft und wie toll sie das machen, dass sie kein Ladegerät mehr und keine Kopfhörer mehr in die Box reintun und das argumentieren mit
Martin,
wir sparen dabei
aus so Umweltschutzgründen.
Ja, genau. Nein. So viele 1000 LKWs müssen jetzt nicht mehr fahren, weil wir es geschafft haben. Wir haben uns durchgesetzt und das Ladegerät entfernt, die Kopfhörer entfernt. Und was ich, wenn das stimmt, also das muss ich noch bestätigen, aber wenn das tatsächlich so ist, dass sie das auch ohne Preisanpassung bei den alten Geräten machen, ja. Dann ist es schon auch noch was, wo ich nicht nachvollziehen kann.
Ja, also beim
da hat aber das PR-Department der Chef davon irgendwie einen ganz, ganz großen Bonus bekommen, weil also, das ja genial ist, muss ich ja
du
sagen.
Du hättest es sehen müssen, da stand eine Frau auf diesem Apple Campus oben auf dem Dach und zeigt in die grüne Wiese und sagt, schau mal, wie toll das ist, und wir sind die Ersten, also was natürlich cool ist, also die wollen bis 2020 2030 komplett klimaneutral sein. Mhm. Und sie setzen jetzt in allen Magneten nur wiederverwendete Materialien ein. Also die brauchen quasi keine frischen Sachen. Also die machen da schon ganz coole Sachen, aber es ist schon ein bisschen lächerlich zu sagen, hey, also wir kümmern uns um die Welt, wir sorgen dafür, dass die Welt besser ist, indem wir euch das Ladegerät wegnehmen und die Kopfhörer.
Aber Martin, die iPhones wären einfach 70 Euro teurer gewesen, wenn sie das da drin gelassen hätten.
Genau, und vor allem die Geräte, die sie schon hatten, ja,
yeah, also
das,
ja,
SE und so weiter, die werden jetzt auch.
Just das ja, natürliche, also, Inflation.
Wobei man natürlich aber schon über die Preise nochmal sagen kann, da wurde jetzt nichts, also nur das Weglassen des Kopfhörers und des Ladesteckers angehoben. Und was ich schön finde, was viele nicht schön finden werden, es ist nur noch ein USB-C auf Lightning-Kabel drin. Mhm. Es gäbe eins, was schöner gewesen wäre, und zwar ist es ein USB-C auf USB-C-Kabel, so wie das eigentlich sich gehören würde.
Ja.
Aber wir haben wenigstens die eine Seite schon mit USB-C. Jetzt wird es dann bloß nochmal sinnvoll, dass wir die andere Seite auch noch machen.
Also ich habe ja so ein Gerücht gehört, dass das natürlich wahrscheinlich wieder komplett aus der Luft gegriffen, dass Apple hatte vor ein paar Jahren, 2-3 Jahre mal, so eine Phase, wo sie diese Lightning-Stecker nicht produziert bekommen haben, weil die Fabrik irgendwie abgebrannt ist.
Und dann haben sie 8 Milliarden, ja, im Voraus produziert.
Ja, genau. Also die müssen wohl von diesen Lightning-Steckern irgendwie wirklich 2 Fantastilliarden auf Lager haben, dass das ja nicht mehr passiert. Und vielleicht war das auch so ein Losproblem, dass sie irgendwie vielleicht 100 Millionen bestellt haben und aber irgendjemand hat 100 Millionen Pakete a 1000 oder sowas draus gemacht und sowas. Das kann ja mal passieren. Nee, genau. Also
eines einzelnes, anderes Verpackungseinheit, ja, kann ja mal passieren.
Ist für mich komplett unverständlich, dass das iPhone kein USB-C bekommen hat. Die Frage ist tatsächlich, mich würde echt mal interessieren, vielleicht kommt ja in 15 Jahren mal ein Enthüllungsbuch raus, warum das so ist, ob da wieder irgendjemand gesagt hat, aber Lightning ist so viel schöner als USB-C, oder ob die Stecker einfach nicht dünn genug waren für USB-C und lauter so Geschichten, das kann ja da alles, können die ja immer als Argument vorschieben.
Also ich kann halt nicht verstehen, jetzt war Apple ja sehr progressiv, als das MacBook rauskam. Mhm. Und zwar kam ja ein MacBook raus, wo es hieß, wir brauchen gar keine anderen Schnittstellen mehr, und das zu einer Zeit, wo niemand USB-C hatte, also da gab es nichts in USB-C. Da bringen die hier ein Notebook raus, das keinen anderen Anschluss hat. Und dann ist, ich meine, das ist jetzt 10 Jahre her, und dann ist 10 Jahre später, das normale MacBook,
ja,
das MacBook, das muss doch schon, das gibt's doch jetzt schon 4 Jahre nicht mehr.
Das hat aber nicht USB-C gehabt.
Doch, das hatte nur USB-C gehabt.
Nein, das war...
2 Stück?
Nein, das MacBook hat, du meinst das 12 Zoll?
Ja.
Das kam noch 4 Jahre nicht, das stimmt. Das war irgendwie 2013. Egal.
Also auf jeden Fall sind wir jetzt 7-8 Jahre später, und jetzt haben wir halt bei einem Anschluss, der ja wirklich gut ist. Also wenn, da brauchen wir nicht reden, USB-C ist echt super. Also es gibt keine Verpolung mehr. Jeder braucht ja immer 2-mal drehen, bis es richtig ist. Beim normalen USB haben wir alles nicht mehr. Tolles Ding. Und wir schaffen es nicht, das in ein iPhone reinzubringen.
Das sind so Dinger, die versteht man einfach nicht. Ich meine Frau hat ja zum Beispiel die Beats X von Beats, diese In-Ear-Kopfhörer. Mhm. Die haben einen Lightning-Anschluss zum Laden. Mein Vater hat sich aus irgendwelchen Gründen die Beats, wie heißen die denn, Pro irgendwie so, auch so kabellose Kopfhörer gekauft. Die haben einen Lightning-Anschluss beim Laden. Und ich habe mir die Beats Wireless Studio 3 gekauft. Die haben ein Micro-USB-Kabel zum Laden. Warum?
Ein Apple. Micro-USB.
Ja, ja. Wo ich mir echt denke, hallo, was ist denn da los? Naja, diese Anschlussgeschichte. Man will es nicht wissen, was da passiert. Eigentlich sollen inzwischen wirklich alles USB-C haben. Ich habe mir gerade wieder gedacht, ich habe hier mein feines Zoom-Aufnahmegerät hier laufen, und das hat natürlich auch nur Mini-USB. Das ist ja das Schlimmste von allen. Also das ist. Aber ich habe hier einen Mini-USB.
Na komm, du hast doch nur einen Druckeranschluss, oder? Du hast bestimmt noch irgendwo so einen Drucker
parallel
mit USB-A.
Parallelport.
Also also beim iPad haben sie es ja auch verschlafen, weil mein iPad Pro hat USB-C. Und das ist echt super, weil man jedes USB-C Hub anschließen kann und alle möglichen Kartenleser und alles. Funktioniert wirklich super. Ja, und dann bringen die halt neue iPads raus und sagen, Lightning finden wir eigentlich doch ganz gut. Wir müssen noch die Charge mit den 8 Milliarden Dingern.
Lightning-Stecker, die müssen weg. Naja, vielleicht haben sie aber jetzt die alten USB-A-Ports aufgebraucht, deswegen können sie keine Netzteile mehr beilegen.
Das kann sein. Und deswegen, aber das ist ja gut, weil deswegen gibt es nur USB-C auf Lightning, weil USB-A ist jetzt weg.
Genau. Ist jetzt ausverkauft. Da hat Johnny Ive so ins Regal gegriffen, in der haben da so, weißt du, diese roten Kechele wie in den Werkstätten. Wenn der manuell die Kabel zusammensteckt, hat er so reingegriffen und dann war plötzlich keins mehr drin und hat er gesagt, oh mein Gott, wir müssen uns was anderes überlegen. Ah ja.
Aber ihr wisst ja, die nächste Iteration der iPhones wird wahrscheinlich einfach kein Kabel mehr drin haben.
Ja, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Also die haben ja jetzt heute, haben sie MagSafe wieder aufgelebt. Für die Älteren unter uns werden sich erinnern, es gab mal einen fantastischen Anschluss für Laptops, also ungelogen, der wahrscheinlich beste Stromanschluss ever. Mhm. Der hat so magnetisch am MacBook gehalten, so schnipp. Und wenn jemand übers Kabel drüber gefallen ist, ist dein iPhone halt, dein MacBook halt nicht quer durch den Raum gesegelt, sondern einfach liegen geblieben und nichts passiert. Und jetzt haben sie beim iPhone irgendwie das Problem, dass ich tatsächlich, was heißt regelmäßig habe, aber das ich öfter habe, dass ich das iPhone wireless, also über diesen G-Charger, nicht schnell genug geladen bekomme. Versuchen sie damit zum Erschlagen, dass sie MagSafe als Namen wieder ausgegraben haben und im Prinzip irgendwie einen proprietären Standard auf G drüber jagen, der das iPhone dann mit, ich habe irgendwo in diesem Twitter gelesen, dass es 15 bis 18 Watt aufnehmen soll, also statt die 7,5, was im Standard drin ist, also gut das Doppelte an Ladestrom über Wireless aufladen soll. Und da ist so ein Ring im iPhone wohl verbaut und das Gegenteil von Apple, der MagSafe Adapter schnappert dann auch so magnetisch dagegen, dass sich halt das am Platz befindet und du es nicht irgendwie schief drauflegen kannst und dann lädt er nicht und dann wachst du in der Früh nicht auf, weil dein iPhone leer ist und lauter so Geschichten. Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Also ich glaube, dass es die werden ja wahrscheinlich schon Daten haben, wie diese iPhones geladen werden und wie viele Leute die wirklich noch an einen Stecker anschließen und wie viele Leute die über G aufladen. Und das wird wahrscheinlich dann schon hoffentlich einen Ausschlag geben, dass sie sagen, dass darauf kann man verzichten oder darauf kann man nicht verzichten.
Aber wäre das nicht, also jetzt Unternehmenssicht will ich das jetzt gar nicht beurteilen, aber aus reiner Kundensicht ist das nicht scheiße, weil wenn das iPhone irgendwann mal USB-C hätte und jeder Kumpel von mir hat USB-C und wenn ich da einen ganzen Tag mit meiner Tochter verbringe, kann ich auch kurz mal mein Nicht-Apple-Smartphone laden. Wenn jetzt jeder so eine komische Station bräuchte, um das iPhone zu laden, dann kann der iPhone-Besitzer ist nicht mehr zum Android-Kumpel gehen, eigentlich, oder?
Naja, aber den Standard gibt's ja weiterhin. Also, das ist jetzt auch in den Autos überall drin, diesen G-Standard, den unterstützen sie ja weiter. Das ist ja bloß quasi ein proprietäres Add-on. Und ich glaube, für Android gibt's ja auch sowas mit Super Fast Charge oder sowas. Das gibt's ja da auch. Und deswegen kannst du es aber auch trotzdem ganz normal laden. Also, das ist einfach nur ein Add-on. Aber ich muss tatsächlich sagen, wenn ich nicht ab und zu die Entwickler-Tools bräuchte, um vom Safari-iPhone was am Mac nachzugucken, jetzt schon lange mal eingesteckt. Ich habe halt überall diese Wireless-Charger.
Ja, doch, habe ich auch. Also ich hab's im Auto, ich hab's im Büro und am Nachttisch habe ich so ein G-Pad rumliegen. Mhm. Ich habe im Auto ab und zu das Problem, ich meine, das kann natürlich an dieser famosen VW-Software auch liegen, dass das iPhone beim Laden so warm wird, dass es sich selber ausschaltet. Also ohne Scheiß. Ich bin letztes Mal etwas länger gefahren. Das war eine Stunde im Auto und ich habe tatsächlich dann aufs iPhone geschaut, und weil plötzlich Musik aus war. Und dann war im Display vom iPhone gestanden, das iPhone würde zu warm. Und es war einfach in dieser Ladeschale im Auto gelegen, und das war echt irgendwie.
Haben wir nicht letzte Episode nicht noch über dein Auto gelästert?
Ja.
Ich habe mich beschwert. Ich habe ihn angeschrieben mit der längsten WhatsApp, die ich glaube ich jemals geschrieben habe.
Warum hast du so eine Punkte, so eine Liste gemacht? Oder?
Es waren ein paar Punkte, die ich nicht teilen konnte. Ich habe jetzt nicht die ganz neue Generation, sondern die Vorgängergeneration von der modularen Infotainment-Baukasten, wie es so schön heißt. Und viele Dinge, die er gesagt hat, habe ich nicht. Also deswegen gehe ich mal davon aus, dass Kinderkrankheiten.
Ja, das Ding ist halt, die neue Generation hat mit der alten Generation nichts mehr zu tun. Ich hatte davor auch einen Karoq und da hat ja auch alles funktioniert. Und jetzt habe ich einen Octavia und da geht halt gar nichts mehr. Und ich weiß nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben. Ich war ja vorletzte Woche war ich bei meinem freundlichen Skoda-Händler habe mir.
Warst du wieder da?
Ich war wieder da, habe mir ein Software-Update aufspielen lassen. Mal abgesehen davon, dass er gesagt hat, eigentlich hätte das Auto so gar nicht ausgeliefert werden dürfen, weil da irgendwie zwei Software-Updates verbummelt worden sind, die sogar Rückrufe von VW waren. Okay. In der Zeit, wo er halt auf dem Hof gestanden ist, hat er gesagt, dass er so viele Probleme mit dem Auto hat wie noch mit keinem anderen Auto vorher. Dass sein Verkäufer wohl einen hat und der auch ständig bei ihm auf dem Hof steht, weil er irgendwie Probleme damit hat. Und ich glaube, da hat VW mal ganz groß in die Scheiße gegriffen mit dem Ding. Seine Vermutung war, dass dieser ID3 von VW, der jetzt rausgekommen ist, der auch ewig Softwareprobleme hatte oder der sich wegen der Software auch ziemlich verzögert hat, dass VW im Prinzip die komplette Entwicklerkapazität auf diesen ID3 geworfen hat, dass es nicht das Vollfiasko wird und dass dementsprechend die Software im Golf, Leon und Octavia halt einfach ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden ist. Und er hofft, dass sie jetzt mit bisschen mehr Nachdruck dran sind. Das Update hat bei mir jetzt auch tatsächlich das Problem zumindest mit der Rückfahrkamera und mit der Ausstiegswarnung behoben. Also ich habe ja ständig so eine Warnung gekriegt, dass ich doch die Tür zulassen soll, obwohl die Tür gar nicht auf war. solche Sachen, und das ist jetzt weg. Der Lane Assist ist immer noch ein bisschen buggy. Also der ist tatsächlich so, wenn ich in der Mitte von der Straße fahre, ich meine, im Allgäu sind die Straßen zwar jetzt nicht immer so breit, aber wenn ich auf der Autobahn fahre zum Beispiel, kommt auch noch ab und zu so ein Warnhinweis, dass ich doch in der Mitte von der Straße fahren soll. Und ich denke mir, nein, ich fahre in der Mitte von der Straße. Ich könnte jetzt in die Mitte von der Autobahn fahren, aber das wäre, glaube ich, auch nicht so cool. Genau, also ich bin ja immer noch ein bisschen optimistisch, dass da irgendwann mal ein Update kommt, dass das alles behebt. Aber insofern, also ist es auf jeden Fall nicht mehr so nervig, wie es ganz am Anfang war.
Ja. Boah, aber allein das mit der Tür wird, da geht man schon wieder das Messer in der Hose auf, ne?
Ja, ja.
Wenn das, da würde ich ja.
Also vor allem, ich bin in der Früh ja nicht der Fitteste. Das heißt, du steigst in dein Auto an, machst deine Musik an, fährst so vor dich hin, bist eh so im Kolonnenverkehr und auf einmal binkt dich dein Auto an, dass du in der Mitte von der Straße fahren sollst. Und das ist ja nicht einfach so ein, hey, möchtest du in der Mitte von der Straße fahren? Sondern es ist bing, 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 bing. Naja.
Aber wenn du einen Autopilot hättest, würde der dich einfach in die Mitte von der Straße führen. Ja.
Naja, apropos.
Das ist auch schon.
Apropos Bingen. Eigentlich wollten wir auch noch ein bisschen über Smart Home reden. Ich hab einen Tipp für Stefan, falls er in seinem Haus seine Türglocke smartifizieren möchte. Wie weit ist es eigentlich mit deinem Haus? Wir haben da nie mehr drüber gesprochen. Was war der Plan?
Jetzt Fenster. Also jetzt im Sinne von nächste Woche, nächste, übernächste Woche.
Okay.
Und dann können viele Handwerker mit der laienhaften Hilfe einer über eine Winterbaustelle machen sozusagen.
Okay.
Also das sieht ganz gut aus, dass das jetzt startet.
Wann wollt ihr einziehen?
Und ich sage, es wird Juni, Juli, meine Frau sagt früher.
Okay.
Und ich muss natürlich
meiner Frau glauben. Beim Jahr seid
ihr wenig, oder? Ja. Ich muss natürlich meiner Frau glauben und nick dann immer und sage trotzdem, es wird Juni, Juli oder August. Aber es ist ja, also dann ist auch schon wieder wurscht. Wenn dann alles sauber gemacht ist.
Mhm. Ja, wir haben da letztes Mal über so Smartifizierung gesprochen und ich habe jetzt Erfahrung sammeln können mit einer Doorbird.
Ja.
Doorbird ist eine.
Die habe ich mir ja, also jetzt ohne, dass du es jetzt sagst, die habe ich mir ja schon ausgesucht.
Ich glaube, ich habe jetzt so ein. Hast du mir die nicht vielleicht sogar empfohlen?
Ja, habe ich.
Ich weiß nicht mehr sicher, ob's von okay, also dann habe ich eine Bestätigung deines Tipps.
Was ja noch viel besser
ist. Also ich habe jetzt einen Bekannter von mir, der hat auch die komplette Außenfassade neu bekommen und der hat auch also gemalt und ausgebessert und so weiter. Und das hat er zum Anlass genommen, seine irgendwie 20 Jahre alte Türsprechanlage auch mal auszutauschen, weil die auch nicht mehr richtig funktioniert hat. Und dann habe ich ihm nach deinem Tipp die Doorbird empfohlen und habe die jetzt auch zumindest mal provisorisch installiert. Das heißt, die hängt schon am Netz, die macht schon ein Bild, die ist noch nicht an der Tür Buzzer angeschalten, Türsummer, Entriegelung angeschlossen. Aber wir haben das alles schon mal ausprobiert und die ist echt wirklich durchdacht und vor allem, was mir an der gefällt, die hat so offene Standards, dass du echt alles damit machen kannst. Also du kannst, die kommt, im Prinzip ist es halt so, für alle, die es nicht kennen, das ist im Prinzip einfach so eine Türstation, wie man sie früher kennt, mit Gegensprechanlage und einer Kamera. Ist aber nicht so wie jetzt bei Ring, dass du da zwingend irgendeinen Cloud-Dienst im Hintergrund brauchst, sondern du kannst die App installieren, dann hast du es auf dem iPhone, du kannst aber genauso eine SIP-Telefonanlage anschließen, also die spricht komplett SIP. Das heißt, wenn du eine Fritzbox hast oder irgendeinen anderen Router von deinem Provider, kannst bei den meisten irgendwie so eine Gegenstelle dann anrufen, dass einfach die Telefone klingeln und du mit dem an der Tür sprechen kannst und dann mit irgendwie so einer Kombination, keine Ahnung, Raute 5 oder sowas, eben die Tür aufmachen kannst. Sie hat die Kamera, die eingebaut ist, liefert einen ganz normalen standardisierten RTSP-Stream, wo du in der Synology einbauen kannst, wo du auf einem iPad anzeigen kannst, also wo du auch selber irgendwas basteln kannst, dass mal ein iPad einfach an die Wand dübelst, wo dann irgendwie dieser Tür-Gegensprech Bild angezeigt wird, das haben wir jetzt noch vor. Du kannst an die Klingel, kannst du einen HTTP-Request Klingel knüpfen, dass wenn jemand klingelt, dass du halt zum Beispiel irgendwo ein Skript aufrufst oder nur irgendwas macht. Zum Beispiel über HomeKit dann eben auslösen, dass eben auch die Smartphones dann signalisieren, wenn sie das machen sollen. Du kannst umgekehrt, kannst du die Relays, die da drin sind, also sowohl die Glocke als auch den Türöffner über HTTP ansprechen, dass du also auch sagen kannst, du machst dir irgendwie irgendein Skript, wo dann auch die Türöffner automatisch aufgeht, wenn die Katze klingelt oder keine Ahnung. Also ist einfach komplett durchkonfigurierbar, durchskriptbar, es sind alles offene Standards. Sie weisen dich nicht bei jedem Öffnen der App darauf hin, dass du irgendeinen Cloud-Dienst nutzen musst, der 15 Euro im Monat kostet oder sowas. Und das Bild der Kamera ist echt ordentlich. Also der Bekannte hat sich in Anführungszeichen Einsteigermodell, diese 202 gekauft, die relativ günstig, gerade irgendwie für 40% off noch im Sale ist. Die hat halt eine 720p Kamera, hat aber auch schon ein ordentliches Bild, hat ordentliche Nachtsicht und also ich bin echt überzeugt von, also gut, ich meine, jetzt, ich habe es jetzt noch nicht im Langzeittest, kann natürlich sein, dass sie in 2 Wochen einen Geist aufgibt, aber so.
Da sagst du dann bitte Bescheid.
Ja, aber so der erste Eindruck war echt rund und wirklich ein System, wo man sagen muss, da hat sich jemand echt alles zu Herzen genommen, was man so als einigermaßen technikbegeisterter Mensch und einigermaßen Mensch, der jetzt nicht irgendwie sich in so ein Locked-In-System begeben will, sich wünscht. Also das ist echt gut.
Gibt's ja auch, und da würde ich ja meinem Wunsch, mir einen Chip zu implantieren, ein wenig näher kommen mit der RFID-Variante. Also du kannst die Doorbird gibt's in verschiedenen Variationen, einmal mit Fingerprint-Sensor, dann mit RFID. Notepad oder dieses Keypad halt. Mhm. Und das wäre ja meine absolute Lieblingsvariante, wenn das jetzt schon alles spruchreif wäre, tatsächlich mir so einen kleinen Chip in die Hand zu implantieren. Na klar, die sind ja nicht groß, die Dinger, da passiert ja nichts. Und dann gehst du hin, zack, machst deine Tür auf.
Ich habe eine psychotische Angst vor Spritzen. Ich werde mir niemals irgendwas in die Haut schieben lassen, was da nicht lebensnotwendig ist.
Doch, also da wäre ich sofort dabei. Aber, und das finde ich insgesamt eine spannende Überlegung. Wir haben da das letzte Mal schon drüber gesprochen. Und vielleicht kann der Martin da noch mal was dazu sagen. Würdest du, also jetzt gesetzt im Fall, du renovierst ein Haus, holst dir eine smarte Tür, Klingel und hast auch teilweise ein smartes Schloss. Würdest du so weit gehen, sagen zu können, du kannst mit deinem Smartphone die Tür aufmachen?
Also es gibt ja diese Nuki war das, mhm, wo man seinen Schlüssel quasi hinten in die Tür reinsteckt. Das gibt es seit vielen, vielen Jahren. Ich fand es immer total spannend und habe mir immer gedacht, ich würde es nie machen. Also das wäre mir einfach zu...
Ja.
Nee, ich würde das glaube ich nicht machen. Also ich kenne Leute, die haben Fingerabdruckscanner an den Türen. Das ist sowas, ja, das würde ich schon machen. Das halte ich für für möglich. Also ich glaube, das ist einfach relativ schwer. Also wenn er dann rein will, dann kommt er auch rein. Also du hast es ja beim letzten Mal auch gesagt, die Tür ist einfach, wenn einer rein will, dann geht er nicht durch die Tür rein. Mhm. Ich habe mir mittlerweile angewohnt, nicht mehr zu sagen, ich würde das nie machen. ich habe schon zu oft gesagt, kein Mensch braucht einen Mac, viel zu teuer oder irgendwie.
Also
ich kann es nicht sagen, bei uns kommt es noch nicht in Frage, aber ich finde, es gibt schon ein paar ganz coole Sachen, einfach, dass du, ich meine, beim Auto ist es ja genauso, wir haben jetzt ja, Apple hat es ja auch in den neuen iPhones über Car Key oder wie auch immer das heißt, dass du einfach mit dem Handy dein Auto verleihen kannst und so. Also ich glaube, wenn du ein Auto verleihen kannst, dann ist halt die Frage, wie weit ist dann noch der Weg zur Tür? Also ich weiß nicht, wenn wir uns in 5 Jahren drüber unterhalten, lachen vielleicht alle. Wenn wir in 10 Jahren unseren Kindern erzählen und sagen, guck mal, wir haben mal Autoschlüssel benutzt, dann sagen die vielleicht auch, das war aber ganz schön altertümlich.
Wobei der Unterschied da nochmal da ist, also Auto ist für mich persönlich ein Gebrauchsgegenstand und Wohnen ist ja so der allerpersönlichste Lebensbereich eigentlich. Also das ist tatsächlich für mich nochmal ein Unterschied. Also ich hätte jetzt keine Bauchschmerzen, obwohl ich ein Auto habe, das ich sehr mag und das nicht billig war und was, hätte ich wenig Schmerzen, das irgendwie mit meinem Smartphone zu verknüpfen und zu sagen, okay, da kann ich dann irgendwie mit rein. Aber also bei der Haustür sperre ich mich. Oder was heißt sperre ich mich? Ich bin sehr am Rumüberlegen.
Also ich glaube, wenn du dir überlegst, wie viel Energie du reinsteckst, dir zu überlegen, eine möglichst sichere Lösung für deine Haustür zu machen. dann machst du dir wahrscheinlich schon mehr Gedanken drüber als 90% oder 95% der anderen Leute, die einfach halt eine Tür da reinmachen.
Also das mit Sicherheit. Schon, ja.
Weißt, da geht es halt dann auch darum, ja, dann habe ich halt ein Kellerfenster, ein Lichtschacht, eine Terrassentür oder irgendwas, und dann steige halt da ein. Ja. Also,
weiß nicht, und man muss ja dazu sagen, das Haus muss ja nicht einbruchsicher sein. Es muss nur ein bisschen besser geschützt sein als das Haus der Nachbarn.
Also, oder so aussehen, als ob wenig zum Holen wäre wie bei den Nachbarn.
so wie unser Garten. Deswegen habe ich vorher auch gepennt. Also ich habe jetzt hier unseren Podcast-Termin tatsächlich fast verpennt. Ich bin im Zimmer meiner Tochter mit eingeschlafen, weil wir heute einen Dreivierteltag in dem Garten rumgewütet haben, der halt seit eineinhalb Jahren brach liegt. Ja, leck! Also momentan ist nicht schön, wenn du da bist.
Ja.
Da steht so eine monumentale Buche, und also die ist wirklich, die ist 15, 20 Meter hoch, ich weiß es nicht. Und jetzt, bevor die alle Blätter verliert, mussten wir erstmal praktisch durchrechnen und entasten und so. Und in zwei Wochen hat die wahrscheinlich keine Blätter mehr und ich fahre 10-mal zur Grüngutanlage.
Mhm. Das willkommen bei den Freuden der Hausbesitzer.
Ja, danke.
Nee, aber um auf die Tür zurückzukommen. Ich hatte ja in Kempten in der Wohnung, hatte ich ja das Ding von Abus. Das war so ein Funkteil irgendwie auf 433 Megahertz. Ja. Im Prinzip das gleiche, was Nuki da macht. Also das war von innen einfach ein Motor auf den Schlüssel gesteckt, und du hattest draußen entweder ein Tastenfeld oder einen Knopf halt am Schlüsselbund, wo du im Prinzip aufspannen konntest. Und ich fand das schon immer ziemlich praktisch. Bei Nuki habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen, was die Sicherheit der Infrastruktur angeht. Das ist so mein Problem bei Nuki. Das heißt, ich würde mir dieses Ding niemals mit dieser Bridge anschaffen. Also die Bridge verbindet sich ja quasi mit dem Internet, und damit kannst du theoretisch von der Pfanne halt Tür aufspannen oder kurzfristig mal irgendjemand, der so einen Chip hat oder sowas, aktivieren oder deaktivieren und dann reinlassen. Würde ich nicht machen. Vielleicht ist es irrational, aber die Nuki sprechen ja auch mit HomeKit, also mit dem Apple-Protokoll. Und da hätte ich jetzt wieder keine Bauchschmerzen zu sagen, dass ich mit dem iPhone die Tür aufmachen kann, wenn das über meine eigene Kontrolle läuft, was da passiert.
Nee, bin ich anderer Meinung. Also ich würde, wenn dann, das System von Stefan nehmen, wo ein RFID-Chip in mich oder irgendwo implantiert ist und der quasi nicht smart ist, also nicht mit dem Internet verbunden ist, und der Türöffner einfach nur die Tür öffnet, weil ein in der Tür Elektronik hinterlegtes Signal matchen muss, so wie ein Fingerabdruck im Prinzip. Und es gibt ja, das könnte ich mir vorstellen, aber also ich bin da auch paranoid, aber alles, was im Internet ist, ist potenziell offen.
Also,
Da kann zumindest jetzt, also zumindest kann niemand irgendein Script-Kiddy aus dem Internet die neuesten Nuki-User-Zahlen runterladen und sagen, ich mache jetzt mal lustig bei denen allen die Tür auf.
Naja, der klebt sich halt irgendeinen RFID-Scanner an deinen.
Aber dann muss es wissen und er muss vorbeikommen. Und es kann nicht einfach irgendeiner sein, der sagt, ich lade mir die ganze Liste runter, ja, und dann mache ich bei allen die Tür auf vom Internet aus, weil ich es so lustig finde.
Habe ich schon mal die Geschichte erzählt von dem Bauunternehmen in München oder von den Bauunternehmen in München? In München oder beziehungsweise moderne Häuser haben ja viel so digitale Einlasssysteme mit diesen RFID-Chips und so weiter. Und ich glaube, die Geschichte, ich weiß nicht, ob ich sie jetzt zusammenbringe. Wenn die Leute die Häuser bauen, dann haben die so eine All-Access-Karte, wo die halt wirklich in jede Wohnung reinkommen. Und die Hersteller von
Skeleton Key.
Ja, genau. Und die Hersteller von diesen Zugangssystemen schreiben an die Einlasssysteme. Da hängt so ein großer roter Zettel, so zum Abreißen. Wenn das Haus fertig gebaut ist, dann bitte klicken Sie hier, um diese Baukarte zu deaktivieren. Und einer hat mal versucht, mit dieser Baukarte in Häuser, die teilweise 3, 4, 5, 6, 7 Jahre alt sind, reinzukommen und hat, glaube ich, von 100 Häusern, wo er es ausprobiert hat, hat irgendwie 90, 95, hat diese Karte auch nach Jahren noch funktioniert. Und zwar bis in die Wohnung von den Eigentümern oder den Mietern rein. Weil einfach der Typ, der diese Schließanlage konfiguriert, einfach vergessen hat oder einfach zu unerfahren war, auf diesen einen Button zum Klicken Baumodus beenden oder sowas. Und es war tatsächlich, also das war glaube ich auf dem Chaos Communication Congress hat einer das mal vorgestellt und hat dann auch Screenshots von dieser Software gezeigt, wo wirklich bei jedem verdammten Einloggen in diese Software ein Pop-up hochkam, wo drin steht, diese Anlage ist noch im Wartungsmodus. Klicken Sie hier, um den Baumodus zu beenden. Und dann war so ein keine Ahnung, screengroßer Button und so ein Mini-Mini-X. Und jedes Mal musste da irgendjemand auf dieses Mini-Mini-X klicken, damit dieser Button weggeht. Also das ist manchmal echt.
Ja, aber das ist wie monumentale große Post-its an deinem Monitor. Du überliest das irgendwann. Das ist so.
Ja.
Das musst du neu machen, wenn das Haus dann fertig ist oder nach einem halben Jahr oder so.
Genau. Also Stefan, wenn du Doorbird-System nimmst, ja. Ja. Denk dran, das Standardpasswort zurückzusetzen. 555 ja. Nase.
Und das jetzt bei deinem Spätzle noch mit drin, ja?
Nee, ich habe natürlich nicht. Ich hab das natürlich zurückgesetzt. Ich komme jetzt rein in das Haus.
Weil du dir nämlich doch was implantiert hast. Selber.
Und er nicht
in der Hinterhofwerkstatt.
Und er nicht mehr. Nee, aber wir hatten gerade tatsächlich das Thema, unsere beiden Kinder gehen jetzt in die Schule. Und es sollte eigentlich nichts brauchen. Also meine Frau und entweder er oder seine Frau, je nachdem, ist mittags sicherlich zu Hause, wenn der oder die Kleine halt aus der Schule kommt. Aber manchmal kann ja auch was dazwischen kommen, dass es nicht so ist. Und die Kinder sollten dann ja nicht irgendwie, keine Ahnung, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde vor der Tür stehen müssen. Also im Sommer ist es ja noch okay, aber im Winter hast du dann irgendwann mal so ein Problem. Und da war tatsächlich die Frage, wie man das regelt. Und wir sind jetzt beide auf die Idee gekommen, das über die Garage zu lösen. Um da einfach mit Code-Passwörtern zu arbeiten. Also ich habe bei meinem Toröffner bei der Garage ist einfach so ein Code, so ein Keypad dabei, das dann quasi mit Funk mit dem Garagentoröffner spricht und wenn jemand den Code eingibt, dann wird einfach das Garagentor aufgemacht. Und ich habe mir das dann auch überlegt, ob das sicher ist oder nicht sicher. Ich meine, wie wir vorher gar gesprochen haben. Das Ding scheint relativ durchdacht zu sein, weil wenn du 4-mal den falschen Code eingibst oder 5-mal den falschen Code eingibst, dann vergisst, oder zumindest ist es so beschrieben, vergisst das Keypad die Funkfrequenz von dem Toröffner selber. Also dann ist diese Verbindung zum Toröffner weg. Nachvollziehbar?
Ja.
Also du lernst ja, quasi das Keypad ja. An den Toröffner, wenn du das richtige Passwort eingibst oder die richtige Kombination eingibst, dann signalisiert dir am Toröffner, mach mal auf. Und wenn der selber merkt, hey, da hat jetzt jemand 4, 5-mal den falschen Code eingegeben, dann schmeißt er quasi einfach die Verbindung zu dem Tor weg. Und dann ist einfach bloß noch ein Kästchen, wo man halt einfach Tasten drücken kann. Und sollte dann eigentlich das Tor nicht mehr aufmachen können. Ich bin jetzt mal gespannt, ob das sich bewährt. Also es ist ein 6-stelliger Code. Bis jetzt, wir versuchen gerade, ihm den einzubringen, indem er jeden Tag das Garagentor auf und zu machen darf, wenn er Lust hat. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das im Ernstfall dann auch funktioniert.
Also ich bin ja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ich bin ja in diesem Haus, in das ich jetzt dann ziehe, auch aufgewachsen und jetzt kann ich das ja hier in aller Öffentlichkeit sagen. Wir hatten, also 10 Jahre lang, über 10 Jahre lang, ihr müsst euch das vorstellen, da ist so ein, also es ist kein Vorgarten, sondern du gehst in den Garten rein, dann ist eine Stufe und dann ist die Haustür da. Ja, und diese Stufe hat, wie nennt man das? Weißt du, wo du die Füße abtreten kannst? Da ist so ein Gitter.
Fußabstreife?
Ja, nicht ganz. Da ist so ein Gitter und darunter ist noch so eine Wanne.
Fußabstreife?
Schon, oder?
Ja.
Okay. Und dieser Fußabstreifer hat einen Auslauf. Logisch, ne? Ja, weil wenn es da reinregnet, dann muss ja das Wasser rausgehen. Und 10 Jahre, oder über 10 Jahre war da drin der Hausschlüssel. Weil,
Du nimmst mir jetzt ein wenig die Illusion, ehrlich gesagt. Ich habe eigentlich erwartet, dass im Allgäu alle Türen unverschlossen sind und die Leute quasi auf Bänken vor ihren Bauernhöfen sitzen und die Tür immer offen ist. Hey, also das
nicht ich in Neugablonz vielleicht. Das ist
ja, okay, das stimmt. Das ist ja nicht mal wirklich Allgäu. Das wäre beim.
Da habe ich auch noch. Da habe ich auch eine Anekdote.
Ich war damals schon so enttäuscht, wo ich den Michi das erste Mal zu Hause besucht habe, dann waren da keine Kühe. Das ist ja also eigentlich, das war schon.
Ja, aber von Michi brauchst du wirklich nur 3 Minuten zu Fuß zu den Kühen. Also das muss man schon sagen.
Ja, aber ich hätte jetzt gedacht, dass jeder vernünftige Allgäuer selbst recht hat.
In unserem Baugebiet ist sogar Nutztierhaltungsverbot. Also das wird zwar regelmäßig übertreten, weil Leute halt einfach Hennen haben oder keine Ahnung was, aber egal. Was ich gerade noch erzählen wollte als Ergänzung dazu, in dem Haus, wo ich auch aufgewachsen bin, also nicht wo mein Vater jetzt wohnt, falls jemand das nachvollziehen kann, in dem alten Haus hatten wir auch einen Schlüssel deponiert, und zwar in einem Seiteneingang von der Garage. Und das war so ein Installationskanal, wo so eine Leerdose drin war.
Ah, aha.
Und das war hinter der Tür komplett dunkel, und dadurch, dass dieser Raum, ich glaube, wahrscheinlich immer noch im Rohbau ist, auch nach 20 Jahren, wo wir da ausgezogen sind, 40 Jahren, wo wir da ausgezogen sind, war das echt so ein Indiana Jones mäßiger Griff in so ein Loch, wo man nicht gesehen hat, was in dem Loch drin ist. Und meine Mutter hat panische Angst vor Spinnen. Jetzt waren in dem Raum natürlich überall Spinnen, unter anderem natürlich auch an dem Loch Spinnennetze. Was dazu geführt hat, dass sogar wenn meine Mutter den Schlüssel nicht dabei gehabt hat oder vergessen hatte oder sich ausgesperrt hat, hat sie lieber bei meinem Vater angerufen, der dann von der Arbeit heimfahren musste, um die Tür aufzusperren, weil sie sich geweigert hat, in dieses Loch mit diesem Schlüssel zu greifen. Das war...
Das ja, aber sowas will man ja dann umgehen, auch mit solchen Maßnahmen. Ne?
Ja. Und ich meine, im Endeffekt, ich habe mein Garagentor eh schon an HomeKit angeschlossen. Also wenn HomeKit mal gehackt wird, ist man in der Garage, und dann ist eine Holztür zum Keller. Also da wird jetzt auch nicht viel passieren von sicherheitsmäßigen Dingern. Naja. Auf jeden Fall meine Empfehlung hier für Dorbert, wer so smarte Türklingen will, die zwar schon verhältnismäßig viel kosten. Also ich meine, da bist du schon bei 400 bis 800 Euro, glaube ich, je nach Ausstattung dabei für das Türteil. Aber du kriegst echt einen offenen Standard, den ich jetzt mal behaupten würde, den du auch betreiben kannst noch 10 Jahre, nachdem Dorbert irgendwie über die Klippe gesprungen ist, falls das mal passiert. Weil es einfach offene Dinger sind, die du da benutzen kannst.
Aber ist das überhaupt so sinnvoll? Also ich bin ja da mehr so für die Bastellösung. Also irgendwie Druckknopf löst Aktion aus, die ein Shelly oder ähnliches entgegennehmen kann, das dann ganz viele coole Sachen auslösen kann. Das wäre so meine Lösung. Der Bastler.
Ja, das habe ich ja. Also das habe ich ja momentan. Und das Einzige, was mich an meiner Bastellösung stört, ist, dass ich noch keine Lösung für die Kamera habe, weil es gibt keine vernünftigen, oder zumindest habe ich keine gefunden, keine vernünftigen Unterputzkameras mit Weitwinkel. Also im Prinzip, du kriegst dieses Kameramodul von den ganzen Türsprechanlagenherstellern, kriegst du nicht irgendwo auf dem Markt irgendwie in vernünftig, einigermaßen bezahlbar und in offen.
Aber ist das überhaupt das Kamerabild, das ich sehen will? Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal das, was du mir gezeigt hast, in deiner Bastellösung, so von halb schräg oben, dass ich nur sehen kann, wie groß das Amazon-Paket ist, das kommt, das finde ich eigentlich schon... eigentlich viel cooler, als wenn ich jetzt quasi von dem die Nase sehen würde, weil wenn der da halt irgendwie blöd rumsteht.
Das funktioniert solange die Personen, die klingeln, über 1,30 sind.
Ja, bei mir wird es ja schon knapp.
Aber, also das heißt, im Endeffekt, wenn jemand klingelt, weiß ich momentan nicht, ist es mein Sohn, ist es der Nachbarjunge oder ist es, keine Ahnung, wer auch immer.
Ein Zwerg, ja, der dich ausraubt.
Aber du könntest ja... ja, ich glaube aber, aber dann mach halt eine zweite Kamera hin. Also das ist ja dann immer noch 700 Euro günstiger als eine Doorbird oder eine andere Art, andersartige Anlage.
Ja. Wobei man dazu auch sagen muss, jetzt seid ihr zwei technisch, was sowas betrifft, einfach nochmal wesentlich weitergebildeter als ich. Also ich mag Bastellösungen auch und ich kann mich auch in Sachen reinfuchsen, aber ich wüsste nicht, ob das jetzt dann da müsste ich schon aus meiner Komfortzone raus und nochmal einfach mehr lernen, um sowas selber erstellen zu können, glaube ich, weißt. Und da ist es mir dann schon lieb, dass ich dann das Argument Ehefrau zählt ja dann auch immer mal wieder in solchen Gesprächen und Überlegungen, das sagen zu können, okay, das ist ein System, das haben sich da kluge Menschen Gedanken gemacht und es funktioniert für uns und es funktioniert dann auch immer und ist zuverlässig, auch was die Übertragung an Smartphone anbelangt und so Geschichten, bevor ich dann selber irgendwo wieder eingreifen muss in bestimmte Dienste.
Also wir sollten uns mal vielleicht zu einem weiteren Podcast verabreden und dann würde ich ganz gern mal was zur Software IO Broker erzählen, die nämlich relativ idiotensicher genau das macht, was ich mit meinen laienhaften Kenntnissen auch zusammenbringe, nämlich so ganz simple, wenn bimmelt, dann, keine Ahnung, also wenn da jemand den Taster drückt, dann spiele auf dem Sonos Holla die Waldfee ab, fang das Licht an zu flackern und stell das Licht im Bad auf Rot. Das sind Dinge, die man alle wunderbar mit relativ einfachen Maßnahmen da erstellen kann. Aber ich glaube, das ist jetzt für heute zu viel. Aber das sollten wir mal nochmal genauer drüber sprechen.
Ja, ich bin mir sehr sicher, nachdem du Michi und mich jetzt nicht ständig während dieses Podcasts beleidigt hast, was man als Gast ja so tut, dass wir dich gerne nochmal haben. Nein, ich finde das sehr spannend. Ich würde tatsächlich gerne eine Sache noch loswerden, weil es mich in dieser Woche nicht losgelassen hat. Ein kleiner Gaming-Tipp für Menschen mit wenig Zeit, wo man dann aber doch wieder viel mehr Zeit verbringt, als man eigentlich gewollt hätte. Mal gucken, ob meine Frau diese Folge zu Ende hört. Falls ja, kriege ich vielleicht eine auf den Deckel. Das Spiel heißt Hades. Schon mal gehört? Einer von euch?
Nein.
Ab wie vielen Jahren ist das eigentlich?
Ich glaube, bei Michi ist es so, der ist ja quasi, also ich finde, dass Spiele und solche Sachen hier in diesem Podcast relativ unterrepräsentiert sind, weil du das immer am Rande anbringen musst und Michi nur das Achselzucken hörbar ist.
Deswegen haben wir dich ja eingeladen. Du kannst da jetzt voll einsteigen.
Deswegen haben wir dich eingeladen. Dann Martin, sagt dir vielleicht, wie soll ich sagen, das Genre Roguelike was?
Nein. Roguelike Dungeon. Gut,
dann bin ich jetzt raus. Dann drei Minuten Monolog Michalik. Roguelike heißt.
Was macht denn das? Ich sehe das ja hier. Das ist ja hier ein Roguelike Dungeon Crawler.
Ja, von den Machern von Bastion, Transistor und Pyre.
Also,
wer kennt es nicht?
Spielprinzip ist folgendes. Du bist Sohn von Hades, willst aus der Hölle entkommen. Und Roguelike heißt im Prinzip, wenn du verlierst, startest du wieder ganz am Anfang. Also es gibt keine Save Points oder keine oder keine auch tatsächlich Speichermöglichkeit, sondern du hast einen Run, also du willst aus der Hölle entkommen und wenn du es nicht schaffst, erwachst du im River Styx, ne, bekannt aus Funk und Fernsehen und aus manchen guten Liedern und läufst es komplett von vorne nochmal ab.
Du wirst, das hört sich ja nach toll viel Spaß an.
Das, ja, zum einen ist es saulustig, weil das storygetrieben ist. Also jedes Mal, wenn du dann stirbst, was am Anfang sehr häufig passiert, wachst du auf, kommst dann eben aus dem Styx raus und alle Charaktere reden mit dir und verarschen dich, dass du es wieder nicht geschafft hast. Und dein Vater Hades sitzt da und so, Junge, willst du es nicht lassen und so weiter und so fort und das motiviert und jetzt habe ich meinen Faden verloren. Also zum einen Storygetrieben.
Komm doch nochmal aus dem Styx raus.
Ja. Genau, danke. Und wir lachen dann über dich, dass du den Faden verloren hast.
Nein, und zum anderen lernst du natürlich die Mechaniken dieses Spiels. Und dadurch wirst du immer besser und schaffst es irgendwann. Zum allerersten Mal. Und dann merkst du, hoppala, das Spiel geht jetzt erst gerade los. Weil dann hast du die intrinsische Motivation, das noch häufiger zu schaffen, aus Gründen. Und das ist wahnsinnig motivierend. Und wie gesagt, frisst dann Zeit wie Hölle. Vor allem, wenn man dann merkt, hoppala, wenn Spiele für Menschen gemacht sind, die jünger sind als du. Weil du einfach nicht mehr so schnell bist. weil deine Hände langsam, aber sicher nicht mehr so schnell reagieren können wie die Gegner, mit denen du es da zu tun bekommst. Und das ist auch cool. Und das ist ein lustiges Learning eigentlich.
Mhm. In der nächsten Folge erzähle ich dann, wie jemand in meinem Alter, als er noch 11 war und nicht über den ersten Level von Super Mario auf dem Game Boy rausgekommen ist, die Kassette einfach weggeschmissen hat.
Und deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, reden wir nicht über Computerspiele, weil das war das allerletzte Mal, in der Michael... Das kriegst du da so PTSD, wenn du Super Mario Musik hörst. So, nein,
ich habe mir dann tatsächlich in späteren Jahren mal nochmal Super Mario gekauft für den Gameboy. Hab's dann nochmal versucht, bin dann nicht über den zweiten Level rausgekommen und hab dann die Kassette in den. Seid ihr jetzt weg? Und hab dann die Kassette in den in die Schublade gelegt und seitdem liegt die da.
In den River Styx geworfen.
Genau, in den River Styx geworfen.
Also mir fällt ja bei dem Thema Computerspiele immer ein, also das ist ja gerade, es gibt ja wieder Remastered hier, Remastered da. Geht euch das auch so, dass ihr Spiele teilweise dreimal kaufen müsst? Also das ist
Nein.
mir schon diverse Male passiert und ich zucke immer noch, wenn ich das beste Spiel meiner Jugend, Tony Hawk Pro Skater, jetzt als Remastered, das muss man ja kaufen, aber ich will es jetzt nicht das dritte Mal kaufen. Also das ist einfach, GTA habe ich auch schon dreimal gekauft, einmal PS3, einmal PS4, einmal digital, dann nochmal.
Es ist dann schon für langsam PS5 ein bisschen, auch nochmal vielleicht?
Ja, wenn ich noch einen Pre-Order-Slot bekomme, dann selbstverständlich auch das. Ist schon ein bisschen nervig. Also, aber man merkt einfach, wir kommen noch aus der Zeit, wo es noch gute Spiele gab. Und die muss man halt remastern, weil es gibt so richtig tolle Sachen, kommen ja nicht nach.
Das einzige Spiel, das ich zweimal gekauft habe, war Secret of Monkey Island.
Ja, auch das habe ich schon zweimal gekauft. Dreimal, glaube ich. Dann hat man es ja fürs iPad ja auch nochmal gekauft.
Ja.
Obwohl man es dann nicht durchgespielt hat. Aber man muss es haben.
Ja.
Damit schließt sich der Kreis zu unserem ersten Thema. Was kaufen wir alles, obwohl wir es nicht brauchen?
So sieht's nämlich aus. Man kauft ja viel zu viele Dinge. Was wollte ich jetzt noch sagen? Weiß ich nicht mehr. Ich habe uns eigentlich auf die Notiz gelegt, aber ich finde die Notiz nicht mehr. Naja, wird schon nicht so spannend gewesen sein. Ja.
Das nächste Mal sprechen wir dann über Workflows, das Podcast, Vorbesprechungen und
IO-Broker.
Digitale Notizblöcke, und das wäre auch was. Also
ja.
Nimmst du ein iPad und kritzelst da drauf?
Ich?
Michi?
Nein. Ja? Ich habe doch nicht. Ich habe kein iPad. Also ich habe schon, also wir in unserem Haushalt besitzt eigentlich nur meine Frau ein iPad. Und die nimmt es einfach, um ganz normal zu surfen, zu mailen, zu Dinge tun, was man halt so macht. Einkaufen.
Und Things.
Und Things. Nein, ich weiß gar nicht. Sie nimmt einfach Notizen, glaube ich. Notizen oder Bring für Einkäufe. Bring auch immer eine Empfehlung wert.
Ja. Ja, aber mit Alexa, aber das hast du ja nicht.
Nee, das habe ich nicht, aber Bring kann man auch in IO Broker reinmachen.
Hast du nicht Bring und Alexa verknüpft?
Ich?
Michi?
Ich? Ja, als ich noch Alexa hatte, aber ich habe ja schon öfter mal erzählt, dass eine gute Freundin meiner Frau Alex heißt. Und ja. Dass jedes Mal, wenn die da war, ungefähr 50 Mal im Gespräch einfach Kurt angegangen ist und irgendwas von ihr wollte. Und dann hat meine Frau das einfach mal ausgesteckt. Und als ich es dann wieder anstecken wollte, hat sie gesagt, nein.
Nein.
Und seitdem liegt es in der Schublade in meinem Büro und vegetiert vor sich hin. Aber ich habe jetzt die Telepass-Box über Alexa gekauft. Das ist vielleicht auch ein Tipp für... Eigentlich sollte man es gar nicht so viel erzählen, weil sonst hat den bald jeder. Wenn ihr öfter mal in Italien seid, gibt's ja diese Mountboxen von Telepass. Die kann man sich auch nach Deutschland schicken lassen, beziehungsweise es gibt ein Toll-Ticket heißen die. Ein Händler in Deutschland, der die vertreibt. Und wenn man Alexa hat, kann man sich den Skill von Toll-Tickets anlegen. Und verknüpfen und dann kann man für den sagenhaften Preis von 29 Euro im Jahr diese Box sich klicken. Das hat sich auch der Techniker einfach mal gesegnet von der Palme gewedelt, weil das ergibt so überhaupt keinen Sinn, dass das einfach günstiger ist über Alexa und so viel günstiger als über den normalen Shop, aber naja.
Also jeden, mit dem ich gesprochen habe, alle haben gesagt, das ist totaler Schwachsinn. Warum sollte man wirklich diese 29 Euro ausgeben? Also ist für mich völlig unverständlich. Aber ich habe es natürlich auch.
Du und Freund Pascal.
Dann hoffen wir, dass wir bald auch wieder nach Italien fahren dürfen und dort Urlaub zu machen.
Genau.
Urlaub zu machen.
Dann Martin, werden wir dich wieder hören, wenn es um IO Broker geht?
Ihr dürft mich auch gerne sonst wieder hören.
Das können wir gerne tun.
Ja.
Wenn wir wieder einen Termin finden, weil tatsächlich ist es gerade so ein bisschen. Stefan hat keine Lust.
Das ist überhaupt nicht wahr. Ich habe nur geschlafen. Man muss auch sagen, wir haben diese Podcast-Aufnahme kurz nach 22 Uhr gestartet. Das ist jetzt für Michael und Martin, glaube ich, weiß nicht, so arbeitszeitmäßig oder schlafmäßig, glaube ich, nicht so gravierend schlimm, oder?
Nö.
Aber wenn ich Frühschicht habe, die fängt bei uns um 6 Uhr an, bei der Allgäuer Zeitung, da wäre es mir dann jetzt doch ein bisschen spät. Hättest du was Gescheites
gehabt? Ich höre ein leises Mimimi durch die Leitung. Hast du das auch im Ohr?
Ich habe das auch im Ohr, ja.
Ja, dazu kann ich jetzt nur sagen, ich habe jetzt noch 10 Tage frei.
Stefan, ich wollte übrigens noch mit was Geschäftlichem auf dich zukommen, aber das hat ja dann noch 2 Wochen Zeit.
Das wird dann noch 2 Wochen Zeit haben. Oder eineinhalb zumindest.
Na okay. Gut, ihr Lieben da draußen. Martin, war schön, dass du da warst. Wir werden das wiederholen.
Ja, das hat viel Spaß gemacht.
War schön, dass es mal geklappt hat, auch wenn es jetzt tatsächlich schon spät ist. Aber das soll dem Ganzen ja keinen Abbruch tun. Und wir hören uns wieder. Ich hoffe bald.
Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Das ist schön.
Kidoki, dann
dann sage ich bis zum was
Michi? Nee, dann drücke ich jetzt sicher wieder. Es gibt nämlich hier in diesem in meinem Aufnahmeprogramm gibt's zwei Knöpfe, Pause und Stopp. Und ich weiß nie, welcher die Aufnahme stoppt und trotzdem unsere Verbindung offen lässt und welcher die Aufnahme stoppt und alles beendet.
In diesem Sinne, auch von mir, macht's es gut, habt eine gute Woche und bis bald.
Bis bald. Ciao.
Ciao.